Ich möchte für die heutige Abendstunde einen Abschnitt uns aus Lukas 21 vorlesen, ab dem 25. Vers. Lukas 21, ab Vers 25. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen, und auf Erden wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. In der Vorbereitung für diese Abendstunde ist mir besonders der Ausspruch aus diesem letzten Vers so groß geworden. Da heißt es: Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und über diesem Abschnitt steht in meiner Bibel die Überschrift: Das Kommen des Menschensohnes. Wir haben in den letzten Wochen, wenn man so auf das Thema Advent zu sprechen gekommen ist, schon hier und da den Gedanken gehört, dass Advent bedeutet auch oder schließt den Gedanken des Wartens auch ein, so wie das Volk Israel damals auf das erste Kommen des Herrn gewartet hat, wie sie sehnsüchtig darauf hinausgeschaut haben. Und diese Zeit, wo wir jetzt sozusagen bald auch der Geburt Jesu gedenken, die soll uns aber auch lehren, dass das zweite Kommen Jesu, die Wiederkunft Jesu, vor uns steht. Und das ist etwas ganz Besonderes, die wir als Kinder Gottes Gnade und Heil bei Gott gefunden haben, dass wir auch in dieser wartenden Stellung, in dieser wartenden Stellung verharren. Denn schaut mal, Menschen, die ferne von Gott sind, sie warten nicht auf Gott. Sie warten nicht, dass er in dem Sinne kommen wird, dass er sie erlösen wird. Und wie unser Wort hier sagt, erhebt eure Häupter. Erhebt eure Häupter, Geschwister. Wenn wir in den Alltag hineinschauen, so gibt es genügend Situationen, genügend Dinge, die uns vielleicht beschweren mögen. Aber hier und die Aufforderung: Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich möchte heute mit der Hilfe des Herrn auf dieses Ereignis und mit einigen Schriftstellen kurz eingehen und wünsche mir, dass auch diese Betrachtung uns zum Segen dienen möchte. Lasst uns bitte Apostelgeschichte 1 aufschlagen. Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Hier ist ja die Begebenheit, als unser Herr Jesus gen Himmel auch gefahren ist. Und dann lesen wir: Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Eine deutliche Aussage der Engel, die den Jüngern diese frohe Botschaft auch übermittelt haben, wo die Jünger jetzt so in dieser vielleicht Verzagtheit waren, in diesem Abschiedsschmerz: Ja, jetzt ist der Meister weg. Und nun erzählen die Engel den Jüngern diese frohe Botschaft, dieser Jesus, er wird wiederkommen. Das ist ganz, ganz sicher. In gleicher Weise, wie er von dieser Erde gefahren ist, genauso wird er wiederkommen. Und der Herr Jesus hat es uns doch selber in Johannes 14, wollen wir auch diese Schriftstelle noch kurz aufschlagen, Johannes 14, ab dem zweiten Vers, da sagt der Herr Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Eine wunderbare Verheißung, die der Herr Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern gegeben hat. Und er ist doch jetzt in den Himmel gefahren. Das haben wir gelesen. Und er sagt, ich gehe hin und werde euch Wohnungen zubereiten. Und dieser Herr Jesus, der diese Verheißung gegeben hat, auf den können wir doch so fest vertrauen. Genauso wie die Verheißungen sich bisher alle erfüllt haben, genauso wird auch diese Verheißung in Erfüllung auch gehen. Jetzt wollen wir auch besonders unser Augenmerk auf das Kommen Jesu werfen. Und lasst uns hier bitte Matthäus 24, Vers 30 aufschlagen. Matthäus 24, Vers 30. Da heißt es, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und in Offenbarung 1, Vers 7, da wird dieser Gedanke auch unterstrichen. Da heißt es, sieh, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und die, die ihn durchbohrt haben und alle Stämme des Landes werden über ihn wehklagen. Ja, Amen. Ein felsenfestes Wort. Alle Augen werden es sehen. Und hier ist, denke ich, der Unterschied zu dem ersten Kommen Jesu. Bei dem ersten Kommen Jesu hat sich der Herr Jesus sozusagen in gewisser Verborgenheit doch zuerst den Menschen gezeigt. Ja? Es waren einzelne Menschen, denen er sich sozusagen offenbart hat, den Gottes durch die Engel bekannt gemacht hat. Es war nicht in dieser breiten Masse gewesen. Aber jetzt bei diesem zweiten Kommen Jesu wird es nicht so sein, sondern wir sehen, er wird kommen in der Kraft und in der Herrlichkeit und alle Augen werden ihn sehen. Und wir kennen auch andere Schriftstellen, die uns auch sagen, dass sich alle Knie vor ihm sich auch beugen werden. Da wird es keinen einzigen sein, der hier ausgeschlossen ist. Wir wollen jetzt wieder in Matthäus zurückgehen, Matthäus 24. Wie wird der Herr Jesus kommen? Auch hier so einige Beschreibungen seines Kommens. Da heißt es, denn wie der Blitz, Matthäus 24, Vers 27, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und ich nehme mal an, dass wir schon auch dieses Naturschauspiel beobachtet haben, wie ein Blitz am Himmel, ja, so einschlägt. So ganz unverhofft, er schlägt ein und durchzuckt sozusagen den ganzen Himmel. Das ist ein Bild dessen, wie der Herr Jesus kommen wird. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16, wird uns auch eine Beschreibung gegeben, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird einen Befehlsruf mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die in Christus verstorben werden, und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Oder auch 1. Korinther 15, Vers 52. 1. Korinther 15. Vers 52, plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Und hier der Gedanke, und das plötzlich. So, es ist etwas, wo der Herr Jesus selber sagt, dass die Stunde seines Kommens keiner weiß. Kein Mensch weiß es, keine Engel wissen den Zeitpunkt seines Kommens. Allein der Vater weiß es. Aber wenn es kommen wird, dann wird es plötzlich und für alle in dem Sinne überraschend sein. Ja? Weil so wie der Blitz, es durchzuckt uns. So, und jetzt ist er da. In 2. Petrus 3, Vers 10 wird uns auch erwähnt, 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden und die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Aus all den Bibelstellen können wir entnehmen, dass dieses zweite Kommen, es wird einfach in dem Sinne gewaltig sein, dass es wirklich für alle ja, auch hörbar sein wird. Ja? Wenn wir lesen hier, dass die ganze Erde auch vergehen wird. So, es ist ein Ereignis, wo keiner sagt, oh, das habe ich irgendwie in den Nachrichten nicht mitbekommen, bin nicht so up to date. Es wird ein Ereignis sein, wo jeder ganz genau weiß, das ist jetzt sozusagen das Ende des Lebens hier auch auf der Erde. Wir lesen aber auch Schriftstellen in Matthäus 25 zum Beispiel, dass der Herr Jesus nicht alleine auch kommen wird. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Also er wird nicht alleine kommen, sondern auch die ganze Engel werden kommen. Und uns wird in Lukas 9, Vers 26 auch eine Beschreibung gegeben, welche Aufgabe auch hier die Engel haben. Lukas 9, Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel kommen wird. Wir lesen, dass wir auch einen verklärten Leib bekommen werden. Und das finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 15. Wir springen jetzt so in der Bibel hin und her. aber um es auf einige oder um einige Gedanken auch hervorzuheben. 1. Korinther 15, ab dem 51. Vers. Da heißt es: Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Und dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen und dieser Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Oder auch in 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 und 17. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die in Christus verstorben werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir für immer bei dem Herrn sein. So, aus diesen Bibelstellen entnehmen wir, dass, wenn der Herr Jesus kommen wird, dass zuerst die Toten, die in dem Herrn gestorben sind, dass sie auferstehen werden und dass sie diesen unverweslichen Leib bekommen und diejenigen, die hier noch auf Erden leben werden, dass sie auch zu diesem Zeitpunkt verwandelt werden. Dieser natürliche Leib, er wird verwandelt werden in einen unverweslichen auch Leib. In Philipper 3, Vers 20 wird uns auch noch eine Erklärung gegeben. Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Auch hier dieser direkte Hinweis, dass wir in den gleichen Leib sozusagen verwandelt werden, wie unser Herr Jesus auch. Dass wir sozusagen, wir werden, wo ist die Stelle noch einmal? Der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Wir lesen ja diese Begebenheiten, wo der Herr Jesus als Auferstandener, dass er durch verschlossene Türen hineinging und sich den Jüngern offenbarte. Wir können uns ein gewisses Bild dessen machen. Die Jünger haben ihn gesehen als eine Gestalt und doch war es etwas ganz, ganz anderes, was wir jetzt haben, unseren natürlichen auch Leib. Und jetzt wollen wir in Offenbarung 7 noch reingehen und uns einen Abschnitt auch vorlesen, der mir persönlich auch zum Segen, zum Trost auch geworden ist. Offenbarung 7, ab dem 13. Vers. Und einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Eine Beschreibung, die mir persönlich viel Trost gegeben hat. Wenn wir in das natürliche Leben hineinschauen, so sehen wir, wenn ein Leben oder wenn ein Mensch geboren ist, so ist der Mensch zerbrechlich, er ist unbeholfen, er ist klein. Der Mensch entwickelt sich und man sagt, dass ab 25 Jahren bereits der Körper anfängt abzubauen. Also mit 25 Jahren ist der Höhepunkt da. Und mit 25, naja, man ist schon über 40 und man fühlt sich ja noch jung. Aber wisst ihr, Gott hat alles so geschaffen, dass alles dem Zerfall preisgegeben ist. Der Mensch ist dem Zerfall preisgegeben. Wenn wir selber etwas errichten, ob es ein Haus gebaut wird oder sonstige Gegenstände, die gebraucht werden, wir merken einfach, es wird alles dem Zerfall preisgegeben. Alles, was neu ist, es vergehen einige Jahre und wir müssen schon anfangen, hier und da nachzubessern. Die Materialien ermüden sozusagen. Das ist einfach der Lauf sozusagen unseres Menschendaseins. Hinzu kommt, dass wir als Menschen mit den Folgen der Sünde zu tun haben, die sich in ganz unterschiedlicher Art und Weise sich auch offenbart, und ich möchte zuerst nur auf unseren natürlichen Leib auch zu sprechen kommen. Es sind Krankheiten, die uns treffen können, durch ganz, ganz unterschiedliche Ursachen sozusagen. Wenn wir in die Ernährung reingehen und sehen hier, wie der Mensch so manche Lebensmittel selber kreiert, die einfach ungesund sind, wo man weiß, dass es eigentlich für den Mensch gar nicht gut ist. Und wir leben auf dieser Erde, wir leben auch, ich sag mal, in den großen Städten, wo es zum Teil manche Menschen nur mit Masken, Luftmasken eigentlich nur laufen können, weil die Luft so sehr verpestet auch ist. Und so gibt es viele Dinge, die sozusagen auf den Menschen einwirken. Und wenn wir das ganze Leben überblicken, dann haben wir natürlich viele Lichtzeiten, Momente der Freude, der Erbauung und das ist schön. Aber wir sehen auch, wenn wir ganz nüchtern das Leben betrachten, dass das Leben nicht nur Sonnenseiten hat, sondern das Leben hat sehr viele sozusagen Schattenseiten, die aber zum Leben unbedingt auch dazugehören. So sind wir einfach geschaffen worden, auch vor Gott. Und dieser Vers, der 17., wie es hier heißt, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wir als Menschen müssen so manche Tränen hier auf Erden vergießen. Ob es der Verlust unserer lieben Menschen ist, die in die Ewigkeit gehen, die vielleicht auch ganz, ganz plötzlich auf eine tragische Art und Weise von uns weggerissen werden. Das alles müssen wir auch jetzt innerlich sozusagen verdauen. Wir haben manche Kämpfe, die uns begegnen, manche Enttäuschungen, die uns im Leben einfach begegnen, wo Menschen uns vielleicht enttäuschen, das Vertrauen vielleicht, was wir ihnen gebracht haben, entgegengebracht haben, dass sie es vielleicht missbrauchen. Und so gibt es einige Punkte in unserem Leben, wo wir innerlich so in unserer Seele leiden einfach. Und nach außen, es ist alles okay, aber der Mensch nach innen, er leidet einfach. Und das sind auch so Punkte in unserem Leben, so wenn es Gott es für gut für uns persönlich angesehen hat, dann wird er uns auch dahin durchhelfen. Aber es sind Momente, die sehr, sehr schwer für uns sind. Sehr schwer. Ich habe einen Arbeitskollegen, er hat, ich möchte mal so sagen, einen besonderen Bandscheibenvorfall, wo ja eigentlich die Ärzte ihm irgendwie gar nicht helfen können. Und schon seit einigen Jahren. Und er sagt, weißt du, ich habe solche Schmerzen, ich würde solche Schmerzen nicht mal dem ärgsten Feind wünschen. Nicht mal dem ärgsten Feind solche Schmerzen wünschen. Und so sehen wir, dass manche Menschen wirklich durch Tiefen eigentlich durchgehen. Wir wissen das auch aus dem Leben, auch miteinander, so manche Situationen entstehen können, wo wir vielleicht, wie gesagt, so enttäuscht werden an den Menschen. Ja? Und dann dreht sich bei uns alles um diese Situation. Ja? Und wie soll es jetzt einfach weitergehen? Und wisst ihr, mich persönlich hat dieses Wort so ermutigt, weil dieses Wort, Geschwister, es ist für jede Lebenssituation gegeben. Wir müssen uns bewusst sein, dass hier auf Erden nicht nur Sonnenstunden sind, es sind trübe Stunden, aber wir haben etwas, diese lebendige Hoffnung vor uns, wo der Herr Jesus verheißen hat, er wird kommen, das ist die Verheißung. Er hat uns so einige Beschreibungen gegeben, wie das alles vonstatten gehen wird. Und hier auch den Ausblick sozusagen auf diejenigen, die vorbereitet sind, die seine Kinder sind, wie es im Himmel nachher sein wird, dass wir um den Thron sein werden, es sind diejenigen, und da möchte ich jetzt besonders jetzt auch diesen Vers hervorheben, der 14. Das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Es sind diejenigen, die Heil bekommen haben, die erlöst sind. Aber, und das ist etwas, was mir so groß geworden ist, wir müssen natürlich diesen Zustand mit der Hilfe des Herrn auch bewahren. Wisst ihr, wenn wir im Alltag uns mit Dingen beschäftigen, uns mit Sachen auch gewisserweise verunreinigen, dass unser Kleid auf einmal Flecken bekommt. Und diese Kommen des Herrn Jesus, es wird plötzlich kommen. Da haben wir dann keine Zeit, noch jemand vielleicht um Vergebung zu bitten. Wir haben keine Zeit, zu jemand hingehen und sagen, ja, ich liebe dich. Sondern, wie wir bisher gelebt haben, so wird das Ende sein. Und das ist eigentlich so dieser Gedanke, der mir sich so auf die Seele gelegt hat. Gott hat für uns aufs Allerbeste gesorgt, aufs Allerbeste. Und hier liegt so einerseits dieses Feierliche daran, wir werden mit Jesus im Himmel sein. Wir brauchen keine Sonne sozusagen, sondern er selber ist die Sonne. Wir werden ihn loben, wir werden ihn preisen. Es wird eine ganz, ganz wunderbare Zeit sein. Aber diese Zeit des Lebens hier, es ist eine Zeit der Bewährung. Und so möge Gott uns besonders auch helfen, dass wir auch diesen Gedanken der Adventszeit jetzt auch mitnehmen, dass wir nicht nur warten auf sein Kommen. Bruder Albrecht hat gesagt, auch dieses Warten, es ist nicht passiv, ja, letzten Sonntag, sondern es ist aktiv. Wir leben, wir sind im Leben da sozusagen. Wir kommen mit Menschen in Kontakt und sind ganz, ganz unterschiedliche Situationen. Aber es soll uns nichts in dem Sinne aus diesem Stand einfach trennen, dass wir sagen müssen, jetzt bin ich einfach ja, nicht vorbereitet auf sein Kommen. Gott möge uns hier besonders auch gnädig sein. Und lass uns noch den letzten Vers lesen. In 1. Thessalonicher 4, Ab dem 13. Vers habe ich ja uns die Stelle so vorgelesen. Hier geht es ja um das Kommen des Herrn Jesus, wie alles sein wird. Und jetzt möchte ich besonders nur den 18. Vers uns vorlesen. Und da heißt es so: So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und das war auch so ein Vers, wo ich zu mir gesagt habe, wenn wir auch durch schwere Zeiten hindurchgehen müssen, so ist diese Verheißung, die der Herr Jesus gegeben hat, das soll uns ein Trost sein. Ob es gute Zeiten sind, ob es schlechte Zeiten sind, unser Leben hier, es wird zu Ende gehen und wir müssen hier abscheiden. Das steht ganz, ganz fest. Und das soll uns ein ganz, ganz großer Trost sein. Das Leben ist nicht zu Ende mit unserem leiblichen Abscheiden hier von der Erde, sondern es geht einfach weiter. Und lasst uns diesen Gedanken des Trostes, der Ermutigung auch mitnehmen. Und so wie unser Gedanke war am Anfang, lasst uns unsere Häupter erheben. Häupter erheben heißt, man hat eine Hoffnung. Man hat eine Hoffnung, weil unsere Erlösung, die Erlösung dessen, weil wir durch schwere Zeiten manchmal auch hindurchgehen müssen, diese Erlösung, sie naht. Und der Herr Jesus, er wird kommen. Amen.